Herzlich willkommen bei Korianders Bücherregal. Ich bin Eileen.
Und ich bin Mareike.
Und gemeinsam sprechen wir über Kinder- und Jugendbücher.
Wir haben uns lange nicht gesehen, Eileen.
Seit Ende August.
Was wolltest du sagen?
Ich wollte gerade sagen, wir sind wieder da.
Ja, wir sind wieder da.
Ja. Wir haben es endlich geschafft, nach langen Krankheitszeiten, Unfällen und
Haus renovieren.
Und was noch? Ja, Arbeitsdienstreisen und allen möglichen. Ja.
Meine Güte, was war da los? War wirklich viel los.
November.
Ja, der Oktober, oder? Der Oktober war richtig krass.
Der Oktober, der September.
Und der September ja auch noch. Ja.
Das ganze Jahr.
Okay. Ja, man hört auch, wir haben einfach jetzt ignoriert, dass ich krank bin. Oder immer noch. Also bei mir hört man es halt auch ziemlich krass. Aber naja,
ich spüre
ja
auch schon, ich spüre schon wieder. Ja, ja, kommt schon wieder neu.
Ach schön, ja. Nächste Runde. Ja. Ja, so ist es wohl. Ist dieses Jahr aus irgendeinem Grund so.
Ja, und das Geniale ist, wir hatten uns schon perfekt vorbereitet auf das neue Kapitel. Vor ungefähr 6 Wochen.
Ja.
Und das war jetzt ganz spontan, dass du mir geschrieben hattest, so, hey, machen wir es heute?
Ja.
Und so, okay, ich habe hier Notizen. Und ich wollte vor allem, dieses Kapitel ist ja so ein ganz wichtiges Kapitel und auch sehr interessantes. Aber ich habe mir einiges aufgeschrieben, mein Erinnerungsvermögen existiert.
Wir geben unser Bestes auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt auch, glaube ich, nicht perfekt vorbereitet bin, aber wir fangen einfach mal an. Ich sehe schon bei dir, Kapitel 9 sind wir, ne?
Wir sind Kapitel 9, genau.
Spukstadt habe ich mir aufgeschrieben, aber nicht die Zahl.
Und das genau, ist Spukstadt und der Buchstabe I.
I.
Das Kapitel beginnt mit irgendwo.
Ja? Irgendwo, ja.
Oder? Moment. Ja, doch, alles richtig.
Und es fängt auch irgendwie an mit Fuchos Stimme, ne? Der Atreyu sucht.
Genau, ja, sucht ihn, aber er ist sehr zuversichtlich, da er ja ein Glücksdrache ist.
Ja, Fucho kann ja gar nichts erschüttern. Also er ist ja...
Nicht wirklich, ja.
...immer voll Hoffnung und ja, würde auch niemals aufgeben. Und dann beschreibt er auch, oder es wird beschrieben, er ist in einer Stadt und da gibt es Geisterschlösser.
Genau, Atreyu jetzt, nicht Fucho. Ja?
Genau. Und Atreyu ist in einer Stadt, da gibt es Geisterschlösser und ist alles krumm und schief. Mich hat es so an Halloween erinnert, weißt du?
Stimmt, das passt auch jetzt sehr
passt
natürlich.
Passt zeitlich ja, eigentlich,
genau,
ja.
Genau, es passt zeitlich, ja. Hätten wir eigentlich am Wochenende...
Letzte Woche.
Letzte Woche hätte super
gepasst, ja.
Genau, also er wandert durch Spukstadt, so heißt ja diese Stadt. Und was ich mir aufgeschrieben hatte, klar, es ist drohend und fluchbeladen und er isst von Tellern, oder? Irgendwo stand das... Genau, also es gibt ein paar halb aufgegessene Teller, also
ja.
halb aufgegessene Mahl, steht hier, also nochmal, es gibt ein paar halb aufgegessene Menüs, Mahlzeiten, ja, so kann ich es ausdrücken und er isst von dem und ich dachte mir so, oh, schlechtes Omen, kennst du das aus diesen Feengeschichten und Märchen? So vor allem zum Beispiel irische Märchen, wenn du in so eine Feenhöhle oder so das Feenreich gelockt wirst und du isst vom Teller.
Aha.
Und dann kommst du nicht mehr heim. Das sind so die Verlockungen, die Reize. Und wenn du von Feenessen was probierst, dann kommst du nie wieder nach Hause. Oder du kommst erst 100 Jahre später und bist dann ein ganz alter Mann oder als junger Mensch und erkennst niemanden mehr.
Ach, krass.
Da gibt es ganz viele verschiedene so, ja, so als...
Nee, kenne ich gar
Märchen.
Nicht. Mit und vom Teller essen. Das ist halt, ja, vom fremden
genau,
Teller essen.
Genau, ne? Vom fremden Teller essen. Gut, auch ich meine, auch in aktuellen Märchen wie bei Schneewittchen spielt es ja auch so eine Rolle, dass sie ja von diesem Zwergenteller isst und das dann gleich auffällt. Auch bei einigen anderen Märchen. Dieses Prinzip von einem Teller essen, wenn irgendwie eine Person bei einem Riesen isst und so weiter. Also es hat irgendwas, ja, von fremden Tellern essen. Ich meine, klar, auch das Thema Gift, ja. Ist ja immer schon so eine
Vielleicht
Sache.
Vielleicht auch, weil es so was Privates ist, also weil es so intim ist eigentlich, ne? Also der eigene Teller ist ja schon auch ein intimer Bereich letztendlich.
Genau, mit einem eigenen Speichel drinnen.
Ja, ich glaube, das Einzige irgendwie, also nur bei den Kindern verschwimmt das so. Also ich war vorher, also ehrlich gesagt, bevor ich Kinder gekriegt habe, mich hat das wahnsinnig gemacht, wenn jemand irgendwie von meinem Essen, weißt du, sowas genommen hat.
Hatte ich noch nie ein Problem damit.
Nee, ich weiß nicht, war da irgendwie, ich war immer empfindlich so. Jetzt mit meinen Kindern kein Problem. Aber jetzt muss ich auch gerade irgendwie dran denken, Das ist manchmal ganz interessant, wenn ich was zu essen mache und dann mache ich, mache ich halt jedem was drauf, halt auch für die Kinder und für mich. Und dann esse ich meins. Und wenn ich danach das von meinem Sohn esse, weil er es nicht aufgegessen hat, dann schmeckt es anders.
Aha.
Also so ein bisschen anders.
Interessant.
Hast du das schon mal irgendwie festgestellt?
Nein, nee. Aber ich glaube, es liegt auch sehr daran, dass mein Kind also so gern Trennkost isst. Also Ofenkartoffeln oder auch das Gemüse extra oder Paprika roh. Also verweigert jegliches zusammengekochte Essen. Ja?
Okay,
also keine Soßen und so weiter. Mhm. Das heißt, wenn er was isst, dann ja, isst er halt die Kartoffeln so. Und dann, wenn ich den Rest der Kartoffeln aufesse, sind die relativ unberührt.
Okay, ja. Ich verstehe.
Ja. Gut, außer vielleicht beim Pudding oder so. Da fällt mir nur auf, dass wenn er Pudding isst, dass der irgendwie immer nasser ist. Aber ich glaube, es liegt eher daran, dass er gerne Wasser reinschüttet, um Dinge abzukühlen.
Naja, auf jeden Fall ist ein Teller irgendwie, ja.
Ja, es ist was Privates.
Es ist was sehr Privates.
Und eine andere Sache noch. Kennst du den Film Pans Labyrinth?
Nee.
Okay, also auch da spielt es eine Rolle. Auch so, das geht auch um so ein schreckliches Monster und dann als das Mädchen. Also es geht auch um Feen und so. So eine Vermischung zwischen allen möglichen geschichtlichen Dingen und mythischen Gestalten, also diesem Pan. Und das Mädchen kommt auch in diese Höhle und dann, als es was von den Teller isst, wacht dieses Monster auf und möchte es gern fressen. Also,
okay.
Noch so ein Thema. Also das, irgendwie ist das Thema auf jeden Fall relevant. Und zurück zu Atreyu. Ich fand es eben interessant, dass Michael Ende, der bestimmt diese ganzen Sachen auch im Hinterkopf hatte, das so einfügt, dass Atreyu was isst. Er müsste ja nichts darüber schreiben.
Ja, er wird es bestimmt gedacht haben. Also er hatte das bestimmt im Hinterkopf.
Genau,
kann ich mir auch gut vorstellen.
Hat ja auch dann, also Atreyu sagt ja auch, es schmeckte widerwärtig, aber er hatte eben großen Hunger. Und irgendwie schien es ihm auch ganz richtig, dass er dort ist, weil er keine Hoffnung mehr hat. Also er fühlt sich vollkommen hoffnungslos. Ich glaube, wir hatten das auch bereits beim letzten Mal, dass er jetzt das, oder kommt das jetzt diesmal? Ich bin mir nicht mehr sicher.
Dass er den Glanz verloren hat?
Das war ja im letzten Kapitel, aber dass er jetzt auch nur noch ein Kind ist. Dass er nur noch ein Kind ist, ich glaube, das kommt tatsächlich noch.
Mhm.
Dass er kein Glanzträger mehr ist, kein Botschafter, kein Retter, kein Held. Nur noch ein Kind, das alleine ist.
Genau, das kam schon beim letzten Mal.
Genau, schon, ja.
Und es ist einfach, ihm fehlt jetzt dieser besondere Schutz, den er hatte durch den Glanz. Und er ist schon ziemlich verzweifelt, ja. Und auch Bastian kriegt Hunger.
Genau, er fühlt sich ganz schwach vor Hunger. Und jetzt haben wir wieder so einen Bastian.
Ach, ja, genau. Er denkt dann an die Apfelstrudel von Fräulein Anna.
Ja, genau. Ich habe mir aufgeschrieben, dass er daran denkt, dass die Wohnung immer heller durch Fräulein Anna wurde.
Ja.
Vielleicht kurz, wer ist denn Fräulein Anna?
Fräulein Anna ist irgendwie eine Freundin, oder? Von dem Vater?
Ich glaube eher so eine Putzkraft
oder eine
Haushälterin.
Also eine Hilfe irgendwie. Mhm. Die kommt vorbei und die bringt auch ihre Tochter Christa mit.
Genau, und dreimal pro Woche kam sie und erledigte auch Schreibarbeiten für den Vater.
Aha.
Und kochte und backte auch etwas. Genau. Und die Tochter Christa, und die spielt auch eine wichtige Rolle für Bastian. Warum denn? Das habe ich so wie so im Unterricht gefragt.
Was ich mir aufgeschrieben habe, das ist so wie eine Freundin und auch, dass er ihr Geschichten erzählt hat und dass sie die auch gerne hört. Und ich habe hier irgendwie nur hingeschrieben, Landschulheim. Warum? Ich weiß nicht.
Weil die Fräulein Anna ihre Tochter in das Landschulheim geschickt hatte.
Und dann ist sie weg.
Genau, und Bastian konnte es ihr nicht verzeihen. Und die Christa ist einige Jahre jünger als er und somit eine perfekte Partnerin zum Zuhören. Und dieses Geschichtenerzählen konnte er, glaube ich, bei ihr sehr gut üben. Oder auch, er hatte halt eine Person, die ihm zugehört hat.
Genau.
Die Geschichten waren nicht nur in seinem Kopf, die waren nicht nur umsonst.
Ja. Und die kam nicht mehr und das hat er ihr richtig übel genommen,
Fräulein
Anna.
Ja.
Aber die muss richtig guten Apfelstrudel gemacht haben.
Ich finde auch, dass diese Frau erwähnt wird, zeigt so ein bisschen die Muttersehnsucht.
Ja, voll. Ja. Voll. Und die bringt auch den Papa zum Lächeln.
Mhm. Kommt das echt?
Ja,
das stimmt.
Er,
ja. Ja,
er
genau.
Bringt Papa zum Lächeln.
Ja, sehr selten, aber ja, genau. Und dann wurde es eben auch heller. Genau, und die hatte eben eine Tochter, also die eben, ich wollte sagen, dass die Christa ein uneheliches Kind ist.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine wichtige Sache, dass so aus der Gesellschaft heraus damals, die Frau muss irgendwie arbeiten, um ihr Kind durchzubringen. Und sie muss das zwangsweise in das Landschulheim wahrscheinlich schicken,
ja,
damit sie irgendwie durchkommt. Ja? So im Hinterkopf könnte man sehen, vielleicht sollte Bastians Vater sie heiraten und dann kann die Christa auch mit dem Bastian zusammen.
Ja, das war auch meine Assoziation. Ja, schon. Ja? Also, dass die dann irgendwie zusammenkommen. Und ich
glaube, das kommt zwar nicht vor, aber es wäre vielleicht in einem typischen Film. Ja. Obwohl es, glaube ich, im Film nicht vorkommt. Ich glaube, die kommt gar nicht vor als Person.
Ja, haben sie rausgelassen.
Hat sich das doch so angeboten, oder?
Eigentlich schon, ja.
So einen typischen amerikanischen so. Genau, und dann noch eine Sache, sehe ich gerade im Text, dass auch die Umgebung wieder so unheimlich wird. Dass diese ganzen toten Tiere, die ausgestopften Tiere, fast lebendig aussehen und die sich so in der Speicherwand, die Schatten, sich so werfen.
Und er fragt sich ja dann auch noch, wie lange, also er hat ja Hunger, ne? Und wie lange kann man wohl ohne Essen auskommen? Mhm. 3 Tage oder 2? Da dachte ich auch so, oh Mann, süß irgendwie. Ich glaube, man kann ein paar Wochen sogar.
Ich glaube, bis zu einem Monat.
Das ist Wahnsinn, ne, eigentlich. Ja. Und das Wasser ist ja vor allem das größere Problem. Da kann man, hält man nicht lange durch. Aber Wasser hat er ja. Er kann ja zur Toilette gehen und, also Wasser zumindest ist da so vorhanden. Und die Turmuhr schlägt 7 Mal. Also dann ist es?
Genau.
Ja, 7 Uhr abends.
Oder? Wahrscheinlich. Moment, lass mich kurz mal überlegen. Ja, es muss 7 Uhr abends sein.
Denn also es ist auf jeden Fall
dunkel. Er war ja vormittags dort, es ist dunkel, klar. 7 Uhr am Abend. Das heißt, wir haben noch ein paar Stunden, bis sich was Großartiges ereignen wird. Ja?
Um wie viel Uhr denn?
Was denkst denn du? Wir haben hier ganz viele Symbole und Zeichen. Welche Uhrzeit könnte es sein?
Vielleicht 12?
Oh, ja.
Nee, keine Ahnung. Hätte auch was anderes sein können.
Nein, also, es ist tatsächlich 12.
War mir jetzt nicht,
also hoffe ich jetzt, dass ich mich nicht irre, aber ich habe es mir eigentlich so.
Aber das könnte man sich schon vorstellen, doch, ja.
Okay, dann kommen wir wieder zu Atreo.
Und Atreo ist immer noch in der Stadt unterwegs. Sag mal, was habe ich da aufgeschrieben? Ich habe hab aufgeschrieben, Dämonen, Spukstadt, nicht gruselig. Warum habe ich das aufgeschrieben? Vielleicht habe ich irgendwas anderes gemeint und es hat dann autocorrect irgendwie.
Vielleicht, ja.
Keine Ahnung.
Ja. Moment, ich höre gerade ein Klopfen an der Tür.
Der Kleine, ne?
Ja, ich muss
kurz. Alles klar, machen wir mal Pause. Okay.
Also ich habe keine Ahnung, was du damit meintest.
Ich glaube auch, das kam mir nicht so gruselig vor. Das war halt eher wie so eine Halloween-Stadt. Das ist alles so ein bisschen schief, so ein bisschen, naja. Also ich weiß nicht, ja.
Vielleicht auch, weil die Stadt verlassen ist.
Ja, vielleicht
ist,
auch.
Ja, obwohl ich sowas wahnsinnig gruselig finde in der Realität.
Verlassene Wenn die Stadt verlassen ist, ja?
Ja gut, wir treffen ja kaum auf verlassene Städte, aber so verlassene Häuser. Das gibt es ja in Deutschland wenig, aber in anderen Ländern schon. Zum Beispiel in Irland gibt es ganz viele Häuser, wo einfach ein Baum aus dem Dach rauswächst, aber du siehst halt noch die Gardine, die aus dem Fenster rausweht. Und die ganzen Möbel sind noch drin. Oder auch in Finnland, da haben sich meine Freunde mal so einen Spaß daraus gemacht, dann nachts in so ein Häuschen einzusteigen, das eben schon verlassen war. Und ich konnte da nie mitgehen. Ich finde das so.
Hätte ich auch unheimlich gefunden. Ja. Aber weißt du, was da auch komisch ist? In Nürnberg in der Wohnung, gegenüber, wenn man aus dem Fenster geschaut hat, hat man auch in so eine verlassene Wohnung reingeschaut. Mhm. Also nicht direkt, sondern so ein bisschen versetzt. Und das war so schräg. Ich habe mich immer gefragt, was ist denn mit dieser Wohnung los? Weil das Fenster war immer geöffnet. Also egal was, egal wann. Die Wohnung ist da halt so vor sich hin. Also ich weiß nicht, ist halt da so runtergekommen. Und die Tauben sind immer ein- und ausgeflogen.
Ach, krass.
Da sind dann Tauben rein, Tauben wieder raus. Und dann manchmal habe ich halt wie so einen Schatten gesehen oder so. Oder dachte, vielleicht ist ja doch jemand da. Ich fand es jetzt nicht wahnsinnig unheimlich. Aber ich habe mich schon oft gewundert, vor allem darüber, wie so eine Ressource ja irgendwie so heruntergewirtschaftet wird. Mhm. Weil, dass da ein Fenster offen steht, dass da Tauben drin hausen. In so einer Stadtwohnung.
Das sollte nicht sein, wenn alle nach Wohnungen
fand
suchen.
Ich echt.
Naja, aber.
Also, kommen wir mal zurück.
Zurück.
Also, diese Stadt ist verlassen und er hört dann ein Klagelaut.
Genau.
Aus einem Hinterhof.
Ja.
Und was liegt denn da, Eileen?
Ein Werwolf.
Ein Werwolf.
Der Gmork, ja?
Ja, wie wird denn der geschrieben?
Ich hab's ja nur gehört. G-M-O-R-K.
Gmork, okay.
Genau, ja, Gmork, ja? Dieser Wolf ist so eine ganz, ganz wichtige Gestalt. Im ganzen Buch, finde ich. Obwohl der ja eigentlich ab diesem Kapitel nicht mehr vorkommen wird.
Ja.
Also, denn Spoiler, er wird sterben.
Ja, er wird sterben.
Genau. Schon bald.
Also es geht ihm schon erstmal gar nicht gut. Er ist ja angekettet, er ist halb verhungert.
Mich würde sehr interessieren, er wird ja als Werwolf beschrieben. Oder er wird eigentlich nicht beschrieben, aber eben als Werwolf
bezeichnet.
Ja. Genau. Wie der tatsächlich aussieht. Ich denke, im Film wurde der so sehr als Wolf, als dunkler, großer Wolf umgesetzt.
Ja.
Aber woran würde ich jetzt erkennen, dass das ein Werwolf ist und kein normaler, großer Wolf? Das würde mich, also ich glaube, dazu finden wir nichts im Buch, aber finde ich irgendwie spannend. Ja,
ja, also ich habe jetzt in dem Buch auch keinen Unterschied festgestellt. Mhm. Also es gibt ja verschiedene Gestalten oder also verschiedene Herangehensweisen an das Thema. Und manche sind ja dann so menschlich oder haben so menschliche Züge. Ja, aber da kann ich jetzt auch nicht sagen. Einfach, ich meine, es ist ja ein sehr großer Wolf.
Ja.
Und er hat eben dieses grüne Licht auch noch in den Augen.
Genau, dazu habe ich mir auch aufgeschrieben, grün als Farbe des Bösen oder des Giftigen. Ja. Oder auch so eine Hexenfarbe, so eine typische. Ich glaube ja auch war wieder mein typisches Harry Potter Gleichnis. Ich glaube auch, dass Voldemort ja immer grün, also das Avada Kedavra ist ja auch grün.
Ist grün, ja.
Obwohl ja Voldemort selbst, glaube ich, rot glänzende Augen oder
hat rote Augen.
Rote Augen haben soll. Also rot und grün sind beides so irgendwie teuflische Farben, oder?
Irgendwie auch eine. Ja, interessant auch. Also jetzt, wenn man mal da sich anschaut, es gibt ja Leute, die so von Chakren reden und auch davon von den Farben der Chakren. Mhm. Also dass man sozusagen fein schwingende Energie hat, die manche Menschen auch sehen können. Und da sagen ja die Leute, also die das sagen, meinen, das Grün ist ja eigentlich die Farbe der Liebe. Also das Herz ist sozusagen grün.
Mhm.
Und so dein Boden unter den Füßen, so das, worauf du stehst, die Sicherheit und auch schon, also auch so ein Vertrauen, ist hellrot.
Ah, ja.
Also hat eigentlich überhaupt gar nichts, spannend. Also irgendwie komisch, also, ne?
Ich weiß jetzt wieder von der genauer Musik, die ja in Nordafrika gespielt wird, dass da Rot für das auch, sage ich mal, sehr extreme Verhalten steht, also so eine Art extremes Sich-Verlieren, das Zerstörerische hat.
Ja.
Also Rot ist was Zerstörerisches, zum Beispiel diese Leute, die dann irgendwie Glasscherben essen und so weiter, wären auf dieser roten Ebene, in dieser genauer Welt. Und Grün weiß ich jetzt gerade gar nicht tatsächlich, müsste ich nochmal nachfragen.
Mhm.
Fand ich eben aber spannend, dass Rot eben auch dieses, wenn Menschen sich verlieren, wenn die in Ekstase kommen, wenn die viel Drogen missbrauchen, sich selbst verletzen, dass das Menschen seien, die so auf dieser roten, in der roten Farbe leben würden. Also ich habe damit auch selber nichts zu tun, ich weiß es eben nur.
Man sagt ja auch, man sieht rot. Also es gibt ja, also so die Farben spielen ja auch.
Und Blut.
Ja, und auch das Blut, ich denke, das ist dann schon so eine alarmierende Farbe.
Mhm.
Ja, naja, gut.
Aber spannend eben mit dem grünen Augen, dass ja Atreo selbst ja auch eine grüne Haut hat. Also er ist ja grünhäutig.
Stimmt.
Was ich auch total vergessen hatte tatsächlich, weil es im Film nicht so vergessen umgesetzt wird. Im Film hat, aber der ist eigentlich, hat er eine grüne Haut oder olivfarbene Haut, aber schon sehr stark grün. Also es gibt ihn, glaube ich, auch in so Zeichnungen und so, ist der auch wirklich grün. Also,
ach, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Das ist mir komplett entfallen.
Der heißt ja auch Grünhäute. Das Volk der Grünhäute.
Ja, okay.
Gut, die Frage ist, wie weit jetzt Michael Ende gehen wollte oder ob er nicht vielleicht wirklich eher so eine olivfarbene Tönung, die jetzt ja nicht ganz politisch korrekt ist, sowas zu sagen, aber so eine getönte Hautfarbe meinte oder...
Okay.
Ja. Mhm. Aber, oder ob es wirklich grün ist, ja?
Aber wenn man jetzt sagt, olivfarbener oder Oliva-Farbton, ist das...
Es ist ein bisschen so grenzwertig. Man soll keine Essensvergleiche machen, andererseits...
Ach so, okay.
Andererseits... Ja, finde ich es auch ein bisschen, also manchmal ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil...
Okay, ich glaube, da würde ich einfach aus Versehen voll viele Fehler machen,
ja.
ohne dass es so gemeint ist.
Ja, weil es schwierig ist, weil ich finde, es gibt ja schon auch Hauttöne, wie zum Beispiel mein eigener ist ja eher so ein rötlicherer Hautton, einfach geht in die Richtung rötlich, ja?
Okay.
Und dann der meines Kindes ist eher schon ein grünlicherer Hautton, also der ist ja nicht grün, aber der hat einfach so eine grüne Farblage drüber. Dass es dunkler ist.
Ja, ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ich glaube, es ist halt, also meine Mutter hat es früher auch zu mir gesagt, dass ich olivfarbene Haut habe.
Ah ja, okay.
Also wo ich kleiner war, immer wenn ich braun werde, dann, also ich werde halt dann nicht braun so in der Sonne, sondern halt irgendwie eher so, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll.
Ja, ja, genau.
Naja, okay, gut.
Aber,
ja, wir schweifen heute viel ab.
Ja.
Okay, also grünes Licht in den Augen hat er. Und er sagt dann auch schon wieder sowas wie, geh weg, ich will in Ruhe sterben, das ist meine eigene Totenklage. Irgendwie.
Genau, und Atreo hat Mitleid, also er trifft auf Gmorg und hat sofort Mitleid mit diesem Tier und möchte es auch losketten.
Ja, er will ihm helfen.
Er möchte ihm helfen, genau.
Obwohl der dann auch sagt, naja, also weißt du, was passiert, wenn du mich losmachst? Fress dich.
Genau, ne?
Fress dich
also,
auf.
Also, ich bin immer noch gefährlich, ich bin nicht dein Freund. Das Einzige, was mich vor dir schützt, ist diese Kette. Und er klärt ihn auch darüber auf, wo er sich eigentlich befindet. Denn Atreo weiß ja gar nicht, wo er ist. Und er sagt, hey, wir sind in Spukstadt. Das ist die berühmteste Stadt Phantasiens. Ja. Und auch die größte Stadt Phantasiens.
Mhm.
Und das finde ich wieder spannend.
Genau.
Weil sie darauf hinweist, dass eigentlich die Fantasie des Menschen vor allem durch Spukgestalten, durch Grusel und durch Horror geprägt ist.
Mhm.
Also durch Angstfantasien. Also dass das den größten Teil unserer Geschichten irgendwie auch ausmacht. Ich meine, es ist jetzt eine, sag ich mal, eine Theorie, die das Michael Ende aufstellt. Aber ganz ehrlich, wenn man die meisten Menschen so fragt, was sie gern anschauen, was sie gern lesen.
Mhm.
Meine, Krimis sind ja auch Fantasieprodukte.
Ja.
Vielleicht keine Dämonen, die drin vorkommen, aber in manchen ja schon auch. Aber so dieses Thema, ich denke, also...
Ja, das Düstere ist auf jeden Fall... oder es gibt ein großes Bedürfnis, das Düstere in Geschichten zu verarbeiten.
Mhm.
Und vielleicht ist es... Also es ist ja auch eine Verarbeitungsstrategie.
Ja.
Und macht ja auch Sinn. Also man hat ein bisschen Abstand. Also durch eine Geschichte gewinnst du auch einen gewissen Abstand zu dem, was dir eigentlich Angst macht. Und du kannst das ja auch so... Also du kannst es ja so erzählen, dass es ein Happy End gibt, also dass auch die Angst wieder aufgelöst wird. Also es ist auch verständlich, dass Menschen schon immer viel sich damit beschäftigt haben.
Ja.
Aus der Entfernung. Ja. Und die Geschichte ist ja aus der Entfernung. Okay, also das berühmteste Land, jetzt habe ich mir auch aufgeschrieben.
Ja, ja. Noch eine Sache, obwohl ja Atreo kein Aurin mehr hat, ist er immer noch furchtlos. Er hat keine Angst vor Gmorg.
Stimmt.
Und darüber wundert sich Gmorg auch. Er fragt sich, wer ist denn dieser Knabe hier? Ja?
Und Atreo sagt, er ist niemand.
Genau, das ist so ein, wieder so, wow.
Ja.
Für mich wieder so, oder hast du eine Ahnung, auf was es anspielen könnte mit dem Niemand?
Ja, aus der Geschichte mit dem Riesen.
Mit dem Zyklop,
genau.
Also Odysseus mit dem
Genau, der tritt ja ein und sagt dann, ja, ich bin niemand. Ja, niemand ist hier, niemand hat mich ins Gesicht geschaut oder
fast.
Oder irgendwie so, ne?
Niemand hat mich geblendet.
Niemand hat mich geblendet. Genau. Genau,
niemand, ja. Und der Zyklop ist ja der Sohn von Poseidon, ja, und deswegen ist der Odysseus auch noch weiter verflucht und kommt noch länger nicht nach Hause.
Mhm.
Aber er rettet sich und seine Kumpanen vor dem Zyklopen dadurch, indem er ihn blendet. Die anderen sind ja schon gefangen. Und dann, nachdem der ihn nach dem Namen fragt, auch wieder hier das Wichtige der Namen, ja, Identifikationsmöglichkeit, sagt Odysseus, niemand. Ich bin niemand. Ich heiße niemand.
Ja.
Und das macht jetzt auch der...
Und dann kann er keine Hilfe suchen, ne? Oder keine Hilfe
rufen. Ja, genau. Also er ruft ja, um seine ganzen Zyklopen-Freunde auf den anderen Inseln zu alarmieren.
Niemand,
niemand
ist hier.
Niemand ist hier, ja. Und die denken sich so, hä, hat der einen Batscher? Also.
Und dann haben die sich doch an die Bäuche der Schafe irgendwie dran geklemmt, weil er tastet dann die Schafe ab. Der hat so Schafe oder Ziegen oder so, ne? Und dann wollen die raus und dann klemmen die sich, glaube ich, an die Bäuche fest und er tastet jede Ziege ab, die raus will. Und die sind ja aber an den, das ist mir gerade eingefallen.
Ja.
Okay.
Ja, Odysseus ist sehr klug, Atreo ist auch sehr klug.
Ja.
Also wir haben ja wieder diese Analogie. Und ich finde auch spannend, dieses Spiel hier, von Michael Ende mit diesem Niemand sehr groß geschrieben. Und als Pronomen müsste es jetzt nicht unbedingt groß geschrieben werden. Und wenn es praktisch groß geschrieben ist, dann ist es eigentlich ein Eigenname. Das heißt, der Name Niemand. Und er spielt hier mit dieser Doppeldeutigkeit. Also man kann sich selber aussuchen, ist das jetzt ein Pronomen oder ist das jetzt der Eigenname?
Aha.
Und er sagt dann auch, ja, ich bin niemand, warum sollte ich mich vor dir fürchten, sagt Atreo. Und dann, als Atreo ihn losmachen möchte, sagt er, niemand wäre vor mir sicher.
Und Atreo sagt, ja, ich bin ja niemand.
Genau.
Also wäre ich ja sicher.
Aber dann gleichzeitig dieses so, ich bin der Allesvernichter. Und er sagt noch einige andere ganz spannende so Sachen oder Sätze mit diesem Niemand. Ich schau nur ganz kurz, wo ich mir die aufgeschrieben... Genau, Atreo fragt ja auch, kann niemand dich von der Kette losmachen? So. Ja, irgendwie ist es...
Ja.
Moment, ich schaue noch mal ganz kurz, ob ich das schnell finde, weil das ganz...
Und da, ich mache weiter mit der Kette, weil mit der Kette ist es ja so, dass... Nee, die kann niemand losmachen, das ist keine gewöhnliche Kette, sondern eine magische Kette. Und die finstere Fürstin hat ihn da festgebunden.
Mhm, genau. Nachdem Atreo sagt, ich bin niemand, ich habe keinen Namen mehr, dann sagt er, wenn das so ist, dann hat niemand mich gehört und niemand ist zu mir gekommen und niemand redet mit mir in meiner letzten Stunde. Mhm. Und ich finde diesen Satz irgendwie auch spannend, eben diese Doppeldeutigkeit. Mhm. Ja? Ja. Also weil er ja auch dann sagt, wenn du nichts mehr bist, wenn du nichts mehr giltst, dann bist du ja vielleicht auch gar nicht mehr da. Vielleicht bist du einfach nur schon Rauchschwaden oder vielleicht hast du auch gar kein Bewusstsein mehr. Ja? Irgendwie spannende Doppeldeutigkeit.
Und okay, wir waren jetzt hier bei der Kette noch, also dass die Kette eben nicht weggemacht werden kann oder er kann nicht losgemacht werden. Und diese finstere Fürstin, die ihn da festgemacht hat, ist die einzige, die ihn befreien könnte.
Genau.
Aber wo ist sie?
Sie ist im Nichts.
Sie ist im Nichts. Sie
genau, ist die ist weg. Schon ins Nichts gesprungen. Über die finstere Fürstin erfahren wir danach auch noch ein bisschen mehr, warum die das so gemacht hat. Mhm. Gmorg erzählt ja danach dem Atreo auch einiges. Und wir erfahren eigentlich, ja, wir erfahren sehr viel tiefen Sinn hinter diesem ganzen Nichts. Denn Gmorg ist ja dieser finstere Bote, den wir schon von relativ Anfang hatten, der sich an die Spuren von Atreo gefesselt hatte. Und das erzählt ja auch Atreo jetzt dann gleich noch. Also sie haben ja ein relativ langes Gespräch, es sind ziemlich viele Seiten. Ja.
Es sind ziemlich viele Seiten und es ist sehr viel Inhalt. Also genau, Gmorg erzählt zum Beispiel, dass er wie so aus der Zwischenwelt ist. Also er gehört nicht zur Menschenwelt, er gehört aber auch nicht richtig zu Phantasien, sondern er ist so dazwischen.
Genau, und deshalb kann er dazwischen springen. Also er kann in die Menschenwelt, wenn er möchte, er kann in die phantasische Welt. Und Atreo hat nochmal so kurz einen Hoffnungsschimmer. Ah, vielleicht kannst du mir sagen, wie ich in die Menschenwelt komme. Denn ich muss in die Menschenwelt.
Genau, und Gmorg sagt, die einzige Möglichkeit ist, ins Nichts zu gehen, aber dann kannst du nicht mehr zurück. Du bist dann in der Menschenwelt, aber als Lüge.
Genau, also genau, und das ist so der ganz, ganz wichtige Punkt. Diese Erkenntnis, die Atreo hat, was passiert, wenn Phantasien vom Nichts verschlungen wird. Und da sind wir auch als Lesende wieder angesprochen, mit dem, wenn wir aufhören zu glauben, wenn wir nicht mehr, wenn wir keine Fantasie mehr haben, dann verwandelt sich diese Fantasie, die transformiert sich in was Böses, in Lüge, in Manipulation, in vielleicht auch eine Art von Gewalt. Also das wird, oder auch von Propaganda.
Und Wahnideen. Und
Wahnideen, genau. Mhm. Also eigentlich viele Krankheiten, die es so auf der Erde, in der Welt gibt, stehen hier jetzt, also vom Werwolf erklärt das, der Gmorg erklärt das, dadurch, dass phantasische Wesen vom Nichts verschlungen werden.
Genau.
Und der Atreo fragt dann auch, ja, und wenn ich jetzt auch das mache, was passiert aus mir? Was werde ich dann? Werde ich was Böses? Und der Gmorg sagt, ja, nicht unbedingt was Böses, aber du in einer anderen Gestalt, in einer wahren Gestalt. Zum Beispiel eine schöne Feengestalt wäre so eine Verheißung, eine Versprechung für einen Menschen, der dieser Gestalt folgt, dieser Idee folgt, aber die nie erreichen kann. Also zum Beispiel vielleicht auch die Krankheit Magersucht zum Beispiel, jetzt denke ich mir eher, dieses, dieser sehr, sehr komplex, meine ich, aber wenn man so Körperbilder, Menschen, so Schönheitsbilder verfolgt oder generell so diesen Schönheitswahn, könnte auch eine von diesen Gestalten sein. Also eine schöne Fee in einer transformierten, in einem Wahn, oder so.
Ja, eigentlich eine gute Idee.
Oder auch Propaganda. Ich meine, er nennt ja auch Propaganda direkt, glaube ich, als Wort. Und da
der Atreo, vielleicht würde der, was würde der werden? Vielleicht wäre der so, so dieses Bild von einem, der keine Angst hat und immer mutig. Also von so einem Krieger, dem man hinterher eifert, das aber vielleicht andere Sachen einfach außer Acht lässt. Also, dass man irgendwie dumme Sachen macht oder so.
Ja, oder auch so dieses Bild, wenn wir jetzt gar nicht so weit weggehen, auch zum Thema Propaganda, zu den Weltkriegen, so diese Verheißung, ich ziehe in den Krieg für mein Vaterland und ich bin der Held, ich bin eine Heldengestalt und so weiter. Und am Ende schieße ich einfach nur auf andere Menschen, die das Gleiche von sich denken. Ja?
Ja.
Und ich bin vielleicht Vater von zwei Kindern und der andere ist auch ein Vater von zwei Kindern und wir bringen uns gegenseitig um und hinterlassen dann Waisen.
Ja.
Ja, und hassen uns gegenseitig, wo wir eigentlich uns gar nicht kennen. Ja? Für irgendwelche wahren Ideen.
Und Gmorg sagt auch noch so einen Satz, es gibt keine größere Macht als die Lüge.
Mhm.
Genau. Und das ist super schlau, also super weise irgendwie.
Ja, es ist die Macht, genau. Und das ist auch der Antrieb, weshalb er diesem Nichts folgt oder von dem Nichts angestellt ist, weil er sich in diese Macht irgendwie verliebt hat oder sich darin, die Macht als einzigen Weg sieht, zu leben, zu überleben, obwohl er ja jetzt auch sterben wird. Und dann meint ja auch Atreo so, ja, aber du stirbst doch jetzt auch, ja? Und dann meinte er, ja, aber ich sterbe. Ich sterbe einfach. Ja? Mhm. Mit mir passiert nichts. Aber du, weil du vom Nichts verschlungen wirst, du wirst zur Lüge. Mhm. Ich bin einfach weg, ja? Mhm. Indem ich vorher gestorben bin. Ja. Ich werde sterben, bevor das Nichts mich verschlingt. Ja, und er meinte einfach, dass halt diese Lügen, genau, über die Menschen die meiste Macht haben.
Ja, und hat er recht.
Ja, das stimmt schon. Ja,
echt krass.
Er sagt ja auch, werden Kriege entfesselt, werden genau. Weltreiche begründet. Man kann sie dazu bringen, alles zu kaufen, was man möchte.
Mhm. Ja? Mit euch also, wird viel Geld verdient, sagt er noch.
Geil. Ah, okay. Spannend.
Ja, oder viel Geld gemacht.
Das passt ja zum Thema Konsum. Und
ja, ja, genau.
Weihnachten kommt ja bald. Ja?
Ja, stimmt.
Denkt mal, was ihr schenkt.
Ah, ich liebe Weihnachten. Ich mag Weihnachten voll gerne.
Ich auch.
Also das Fest ja? an sich halt einfach.
Ich mag auch das Fest. Man kann ja immer
aber das Schenken ist tatsächlich ein bisschen anstrengend, ja.
Ja, man kann ja auch kritisch hinterfragen, was man schenkt und was man wirklich braucht. Also ich meine, ja, Schenken ist ja Fall. Schön. Ich finde, Schenken, die Idee ist ja dahinter was ganz Tolles. Die Frage ist nur, muss es immer extrem teuer oder extrem schlecht produziert oder wie
nee,
immer sein?
Muss es nicht. Ja. Ja, okay. Und dann kommen wir ja zu Bastian. Und Bastian versteht jetzt, okay, auch die Menschenwelt ist krank. Auch die Menschenwelt ist grau und gleichgültig. Und man muss nach Fantasien gehen. Oder er muss nach Fantasien gehen, um beide Welten gesund zu machen.
Mhm. Das ist praktisch dieses Schlüsselkapitel, auch für Bastian. Um ja. endlich zu verstehen, dass, ja, wie gesagt, die Welt krank ist, beide Welten krank sind. Also eigentlich lustigerweise der Gmorg, der ja Atreo gejagt hat, ohne dass Atreo es wusste.
Ja.
Und der eigentlich das Verderben bringt, bringt die Aufklärung. Also er bringt für Bastian die Aufklärung und auch für Atreus eine Stimmt. Art Aufklärung. Ja?
Ja. Also am Ende hat er eigentlich was Gutes gemacht, ne?
Genau,
also,
ja.
Das kommt ja jetzt dann auch noch, dass er diesen, also er erzählt dann auch, er hatte einen Auftrag und er hat ihn nicht erfüllt, also Gmorg, ne?
Mhm.
Und dann die finstere Fürstin, die hat ihn eingeladen, die war ganz nett zu mir, also er ist auch irgendwie ganz süß, ja, er war ganz nett zu mir, sie hat mich gestreichelt und gekrault.
Er war so ein bisschen verliebt in die Gaia, mhm. so heißt sie, die finstere Fürstin.
Ja. Genau, und dann lag er plötzlich an der Kette.
Und naja, weil er sich ihr anvertraut hatte.
Ja,
er hatte ihr gesagt, ich bin Gmorg, ich bin der Bote des Nichts, ich verschlinge Fantasien, ich muss den Atreo jagen und fangen. Und dann hat die Gaia ihn, glaube ich, irgendwie betäubt und dann angekettet
ja.
und ihm gesagt, hey, auch ich bin ein Wesen Fantasiens. Sie ist zwar ein böses Wesen, ja. aber sie möchte ja nicht, dass Fantasien zerstört wird. Sie will auch nicht, dass die kindliche Kaiserin krank ist. Und ja. Das finde ich auch wieder spannend, weil die kindliche Kaiserin ja keinen Unterschied zwischen Gut und Böse macht.
Ja.
Und dann sieht man auch wieder vielleicht auch warum, weil mhm. auch Böse zu ihr hält. Und deswegen kettet sie eben ihn an und springt aber trotzdem ins Nichts, weil sie einfach aufgegeben hat. Ja.
Dann kommt es auch schon, dass sie jetzt in der Falle sind. Ne? Also Atreo ist jetzt in der Falle, er kann nicht mehr entwischen, denn mhm. während sie sich unterhalten haben, hat sich das Nichts um die Stadt gelegt. Und dann wird es auch Atreo klar, weil er sagt dann, er hatte den Auftrag, Atreo zu finden. Also er sagt es ja dann auch, und sein Name war Atreo, ich sollte diesen, Moment, wen, den Kämpfer? Nee, den, ich höre gerade das Wort nicht ein, was sagt er denn?
Den Boten?
Nee. Ach, den Boten oder wie auch
genau,
immer.
Genau, den Boten, ja.
Genau, und sein Name ist Atreo und den Auftrag hat er von denen, die Fantasien zerstören wollen.
Genau, das nichts, aber ich ja. finde es spannend, dass es irgendwie trotzdem personifiziert wird. Also im Vergleich zu den grauen Männern bei Momo haben wir ja solche ja. Männergestalten, haben wir hier eigentlich ja keine richtige Kraft oder keine Person. Also wir haben die Kraft, aber wir haben keine Person. Ja. Ja? Aber irgendwie nennt er es trotzdem auch im Plural, diejenigen. Ja?
Aber was glaubst du, wer?
Irgendwelche Menschen? Die eben, also vielleicht die Menschen, die bereits so stark der Manipulation ausgesetzt worden sind, dass sie den Rest auch noch ausmerzen wollen. Wie so ein Teufelskreislauf.
Mhm.
Also wir haben praktisch Menschen, die dieser Macht bereits erlegen sind und die versuchen dann immer mehr, sagt er ja auch, die den Kindern die Fantasie ausreden wollen.
Oh,
also dass ja. praktisch das dann irgendwie ja immer mehr zerstört wird und mehr. Und mhm. die machen das so ein bisschen unbewusst, aber sind trotzdem irgendwie auch gesteuert durch dieses Nichts. Wie sind die, also ja. man könnte ja auch sagen, so eine satanische Macht irgendwie, ja? Also
ja, so
teuflische Macht.
Anti halt einfach.
Ja.
Okay.
Ja.
Genau, ja.
Ja, ich hatte mir auch noch was aufgeschrieben zu Gmorg an sich. Also da er ja so ein Werwolf ist, ein Wolf als typischen Bösewicht. Wir haben ja Wolfesgestalt so oft als typische Bösewichte, was ja eigentlich ziemlich unfair ist. Wölfe sind ja sehr, sehr wichtige Tiere, die auch den Kreislauf, also den, sag ich mal, Naturkreislauf erhalten.
Kommen ja auch wieder jetzt, ne?
Kommen wieder, ja. Jetzt Gott sei Dank kommen wieder ein paar, ja. Brauchen wir auch. Ich habe mir dann gefragt, ja, wann gibt es überhaupt die Gestalt des Werwolfs? Ich habe mir die Frage aufgeschrieben. Ich habe die Antwort irgendwie nicht gesucht oder vielleicht auch vergessen. Aber ich fand es spannend. Ich glaube, den Werwolf gibt es schon ganz, ganz lange, diese Kombination.
Ja, das glaube ich schon, ja.
Bestimmt seit der Antike auch schon. Und dass er ja auch so, das, sag ich mal, der Antipart des gezähmten Hundes ist. Ja. Und ich habe da ein bisschen recherchiert, so als dass Wölfe ja haben ja dieses Wilde, das Freie, Unabhängige. Und der Hund ist ja bereits Teil des Menschenrudels, der gezähmte Wolf praktisch. Und dass da auch so eine Art, die werden auch oft so in Märchen so als Gegenspieler genannt, haben auch so eine Eifersucht aufeinander. Also Wolf und Hund, irgendwie geht es nicht so ganz gut. Mhm. Außer bei so ein paar anderen Geschichten. Vielleicht kennst du auch Jack Wolfskin. Da gibt es ganz viele Wolf-Geschichten von dem. Ist ein amerikanischer Autor, ja. Der mit dem Wolf tanzt. Da gibt es auch diese Verfilmung.
Ja, das kenne ich.
Die hat mich irgendwie super geprägt. Da war ich ein Kind, als ich die angeschaut hatte.
Ich fand den irgendwie krass, den Film. Der ist auch so ultra lang. Der ist auch so 3 Stunden
ich
oder weiß auch irgendwie
nicht,
so.
Ich weiß mich hat das ich Kind weiß, total dass ich da fasziniert. Voll geheult hab, ja. Ja, der ist auch krass. Aber ja, und auch noch ein paar andere Wolfsgeschichten. Wolfsblut, genau, habe ich auch gelesen. Auch als Kind, also schon länger her. Also da gibt es total viele so Wolfsgeschichten. Mhm. Und da ist der Wolf aber auch oft einerseits total positiv charakterisiert. Mhm. Und dann gibt es wieder Geschichten, wo halt jemand in der irgendwo nirgendwo verschwindet und dann die Wölfe halt irgendwann kommen. Und also es ist so eine Mischung.
Ich will dazu noch was sagen, aber ich glaube, ich mache vorher mal den Abschluss. Weil es ist dann so, Atreyu outet sich. Er outet sich, ja, okay, ich bin der Atreyu, ich bin der, den du gesucht hast. Und der Werwolf, ho, 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 der lacht, aber es ist ein ganz entsetzliches Geräusch, also das muss richtig furchtbar sein. Und stirbt. Und nachdem er gestorben ist, dann nähert sich der Atreyu und der Gmorg schnappt zu. Mhm. Also es ist dann wie eine Falle. Und das ist auch das Ende des Kapitels. Atreyu hängt fest, Gmorg hat ihn geschnappt und er kann diesen Kiefer auch nicht auseinandernehmen.
Genau, das heißt, wir wissen jetzt am Ende des Kapitels, so als Cliffhanger, dass nichts kommt, Atreyu hat eigentlich keine Chance mehr.
Genau.
Also er hängt fest.
Ja.
Im wörtlichen
wie geht's
Sinne.
Weiter? So ist alles
genau, wie geht's weiter? Ja.
Und jetzt mal kurz zu den Hunden. Also erstmal, manchmal denke ich mir, wenn ich so einen Mops sehe, wie krass eigentlich. Naja, das aus, ja, ursprünglich so aus Wölfen, ne? Das waren ja dann Wölfe, die man gefangen hat.
Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, wie du so diese ganze Hunderassenverteilung funktioniert. Ich glaube, manche
krass,
Hunderassen,
ne?
Glaube ich, sind gar nicht miteinander verwandt. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Bei Katzen ist es ja auch ein bisschen schwierig. Aber theoretisch
wie
natürlich
schon. Wie
ist
das passiert? Ne? Wie ist so ein Mops am Ende rausgekommen?
Ja.
Vor allem auch, dass es... Und wann, ja? Also irgendwie finde ich es dann schon interessant. Weil ich, also abgefahren.
Ja.
Ich Und auch, warum ausgerechnet Wölfe? Also warum hat man nicht sich angefangen, Rehe zu fangen oder Hirsche oder...
Na gut, das ist ein Raubtier auf jeden Fall, der Wolf, ja.
Ja, und ja, ein Wildschwein. Nee, Wildschweine sind auch keine Raubtiere. Die sammeln ja
die essen
Pilze
alles, ja.
Und...
Na gut.
Oder Füchse. Warum hat man nicht angefangen mit Füchsen irgendwie, dass man sich Füchse...
Ja, Füchse werden ja gejagt durch
geschnappt
Hunde.
Hat.
Ja.
Ja, ich meine auch, ne, so ganz am Anfang, wenn du dann überlegst, okay,
bei der
ich will ein Haustier.
Domestizierung.
Was haben wir da? Wildschweine. Und Füchse. Und
gut, es war halt automatisch schon eine ganz gute Waffe gegen die Wölfe. Die Hunde wurden ja als Wachhunde benutzt gegen die Wölfe auch zum Teil.
Weil die größte Bedrohung waren einfach.
Nee, die haben das auch gemerkt, wenn die halt kamen.
Ja.
Ein Hund reagiert ja drauf.
Nee,
wenn
aber
Wolf
dann müssen die haben sich das genommen, was eigentlich dann wahrscheinlich die größte Bedrohung dargestellt hat. Obwohl Bären gab es auch.
Ja, aber ein Wolf ist ein Rudeltier, ein Hund auch. Das heißt, du kannst den besser kontrollieren.
Ach so.
Ein Wuchs oder ein Bär,
die sind
eigenständig. Genau. Und ein Wolf und auch ein Hund braucht ja auch eine Hierarchie. Und wenn der Mensch an der obersten Kette steht, kann er den Hund kontrollieren. Den Wolf, ja. Ich denke, das hat viel damit zu tun auch. Ja. Ja.
Ich weiß, das ist eine random Frage, die sich mir jetzt gerade.
Also, ich bin jetzt auch keine Expertin, aber das wäre jetzt so meine logische Schlussfolgerung.
Aber das macht schon Sinn eigentlich, dass man sich halt nicht einen Bären genommen hat und den domestiziert hat, sondern die Wölfe und wahrscheinlich auch, ja, vielleicht auch, weil die am ehesten noch angegriffen haben.
Ich glaube auch, dass da viel Zufall mit reinspielt. Das einfach halt, ich meine, das war jetzt bestimmt nicht so der Prozess.
Einfach
ich
mal ein Stöckchen
gewusst,
geworfen und dann hat man gesehen, na, der holt den. Nee. Nee, oder vielleicht ist es ja wirklich, die kommen halt und man merkt so, irgendwie funktioniert
das
so.
Ich glaube, wenn du an die alten Geschichten schon denkst, zum Beispiel wo an Remus und Romulus, ja, wo die aufgezogen worden sind von der Wölfin. Und es gibt ja in der Tierwelt durchaus das Phänomen, dass zum Beispiel Tiere sogar auch Menschen säugen oder andere Tiere aufziehen.
Mhm.
Und vielleicht war es andersrum, dass einfach, sag ich mal, ein paar Wolfsjunge gefunden wurden.
Mhm.
Und dass dann die einfach bei den Menschen blieben und dann einfach sich weiter, so denke ich, war das, ja, dass die einfach halt doch Zufall mehr oder weniger. Und dass vielleicht jemand, der Mitleid hatte und das Wolfsjunge nicht erschießen oder töten wollte. Also
ja, einfach mitgenommen hat, ja.
Das glaube ich so rum.
Also es muss halt durch Zufall irgendwie rausgekommen sein, na, das funktioniert sogar oder das kriegen wir hin.
So wie halt die ganzen anderen Dinge auch.
Dass man sich die Babys genommen hat, ja.
Und ich habe mir auch noch dazu aufgeschrieben, zum Wolf an sich in Fabeln und Märchen wird er oft als böse, hinterlistig, tollpatschig und auch doof beschrieben. Also ein Wolf hat ja auch oft irgendwas Doofes. Denk jetzt an irgendwie an die sieben Geißlein, wo der dann den Bauch aufgenäht bekommt und dann kommen da halt die ganzen Ziegelsteine rein oder Bracksteine oder so und dann wird er in den Brunnen geworfen. Nee, Schmarrn, er wird nicht geworfen, er hat so Durst. Und trinkt im Brunnen und wird dann vom Gewicht nach unten gezogen. Nur so als Beispiel jetzt. Ja. Also der Wolf so an sich, also spielt in wahnsinnig vielen Geschichten eine Rolle. Und ich hatte mich dann auch gefragt, warum eigentlich der Wolf so sehr, weil der Wolf halt immer wieder in das Gebiet auch des Menschen eingedrungen ist. Mhm. Der Bär auch manchmal, aber nicht ganz so extrem, denke ich, wie der Wolf.
Ja.
Denn Wölfe kamen immer wieder und haben dann Schafe gerissen oder andere, sag ich mal, Heerestiere. Heerestiere?
Herdentiere. Herdentiere, meinst du?
Ja,
dass es einfach mehr Überschneidung gab.
Genau, so. Also hat immer andere Herdentiere gerissen, so meinte ich das. Mhm. Und dass deshalb auch so eine Wut, eine Aggressivität gegen den Wolf entstanden ist.
Bei den Menschen. Bestimmt.
Bis heute, ja. Es möchten ja immer noch welche Angst, oh Gott, wenn die Wölfe wieder kommen in unsere Wände.
Ja, ist eine ganz aktuelle Diskussion eigentlich. Mhm. Ja,
genau.
Okay, dann.
Moment, ich schaue mal, habe ich
hast du noch irgendwas?
Nee, ich wollte nochmal zusammenfassen, dass wir in dem Kapitel was ganz Wichtiges erfahren. Wir erfahren den Hintergrund des Nichts, wir erfahren, was passiert mit den phantasischen Gestalten, die ins Nichts kommen. Und auch für Bastian gibt es so diesen ersten richtigen Reflexionspunkt. Ah, hey, meine Welt ist auch krank, wir müssen irgendwas tun. Was kann ich denn tun als kleiner armer Bastian?
Mhm.
Und ich finde, ab dem Punkt wissen wir, okay, Bastian muss in diese Welt. Das ist ganz, ganz klar.
Ja.
Das wussten wir vorher auch schon, aber es wird immer deutlicher. Und ich finde, als Lesende hat man so die Erwartung, okay, im nächsten Kapitel, jetzt kommt es dann bald. Ja, es muss es bald mal kommen.
Aha.
Wir wissen aber, es hat ja erst, wie viel Uhr geschlagen? Sieben geschlagen.
Ja.
Wir wissen das jetzt als Spoiler mit 12. Also wir haben noch echt viele Stunden, viele Lesestunden von Bastian, bis er tatsächlich in diese Welt eintritt.
Ja.
Und ich hatte mir da irgendwas aufgeschrieben. Genau, er hat diese Katharsis, dieses Erkennen. Aber bis zur Lösung, fehlt echt noch ein großer Teil. Und er ist immer noch dieses, der Atreo muss handeln. Also Atreo muss weitermachen, bis er endlich Bastian dazu bringen kann, doch auch mal zu kommen. Genau.
Ja, nee, ist wirklich ein wichtiges Kapitel. Und dann würde ich sagen, wir machen nächste Woche weiter mit dem mit Nummer 10. Warte, J.
Genau.
Und dann bis zur nächsten Woche.
Genau, wir freuen uns.